Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. In Großbritannien wird heute ein erster Untersuchungsbericht zum Feuer im Grenfell Tower veröffentlicht. Bei dem Londoner Hochhausbrand vor 2 Jahren starben 72 Menschen. Der Untersuchungsbericht erhebt jetzt Vorwürfe gegen die Feuerwehr. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Mareike Aden. Außerdem blicken wir nach Istanbul. Dort läuft heute eine Frist für syrische Flüchtlinge ab. Sie sollen die Stadt verlassen. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie gleich. Vor 2 Jahren gingen die Bilder des brennenden Londoner Grenfell Towers um die Welt. 72 Menschen starben damals in dem 24-stöckigen sozialen Wohnungsbau, ausgelöst durch einen defekten Kühlschrank. Das anfangs kleine Feuer konnte sich damals auch deshalb so schnell verbreiten, weil die billige Bausubstanz nicht den Vorschriften entsprach. Heute wird in Großbritannien zu dem Unglück erstmals ein 1000-seitiger Untersuchungsbericht veröffentlicht und der erhebt schwere Vorwürfe gegen die Feuerwehr. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Mareike Aden. Sie berichtete damals 2017 für die ARD vor Ort. Frau Aden, lassen Sie uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Es hieß damals, dass dieser Brand nicht zufällig die Ärmsten der britischen Gesellschaft getroffen hätte. Wer waren und wer sind die Opfer des Unglücks?
Ja, schon am Morgen nach dem Feuer, als der Grenfell-Turm noch brannte, da wurden überall in der Nachbarschaft Fotos aufgehängt, erst als Suchplakate und später hingen sie dann immer noch da, Monate später mittlerweile vergilbt und dann eben als Ausdruck der Trauer. Und diese Fotos, die haben sofort deutlich gemacht für alle, die da vorbeigelaufen sind. Die meisten Opfer von Grenfell haben eine Migrationsgeschichte und die offiziellen Zahlen, die zeigen auch, sie kamen aus 19 Nationen. Und deren Geschichten, die habe ich auch gehört von deren Angehörigen. Da war eine Näherin aus dem Sudan, ein italienischer Architekt, ein Soldat, der aus dem Libanon gekommen war, ein Taxifahrer aus Afghanistan, ein Student aus Ägypten. 19 Kinder sind auch gestorben. Und dass eben Grenfell dann zum Symbol wurde für die extreme soziale Ungleichheit, vor allem in London, das hängt eben auch damit zusammen, Sie hatten es gesagt, dass der Grenfell Tower ein Sozialbau war und dass er ausgerechnet im reichsten Bezirk von London steht. Und es hat sich damals auch schon in den ersten Stunden, als wir da berichtet haben, vor Ort herauskristallisiert, dass die Bewohner vorher schon große Angst geäußert hatten, auch in Blogs und es auch in Briefen an die Behörden deutlich gemacht haben, dass sie Angst haben, dass es nicht genug Investitionen gegeben hatte, was den Brandschutz angeht und eben auch sie Sorge hatten, dass mit der Außenfassade, die 2015 angebracht wurde, nicht alles in Ordnung sei. Und da war eben ein großes Gefühl von Anfang an, dass die Bezirksbehörde, die als sehr reicher Bezirk viel Geld hat, eben an den falschen Stellen gespart hat.
Der Bericht, der heute offiziell veröffentlicht wird, aus dem sind gestern jetzt schon erste Informationen durchgesickert. Und dieser Bericht wirft jetzt auch der Feuerwehr Fehler vor. Was für Vorwürfe sind das denn genau?
Ja, es heißt dort auf eben sehr vielen Seiten sehr detailliert, dass es ein systemisches und institutionelles Versagen der Feuerwehr war auf gleich mehreren Ebenen. Und der Hauptvorwurf ist, dass sie den Menschen in dieser Nacht zu lange gesagt habe, sie solle im Haus bleiben, stay put. Das ist bei Hochhausbränden in Großbritannien eigentlich die Devise, denn niemand rechnet damit und hat vor allem damals nicht damit gerechnet, dass sich das Feuer über die Außenfassade so schnell über das ganze Haus ausbreiten würde. Und in dem Bericht wird nun festgestellt, dass die Feuerwehr dennoch darauf hätte eingestellt sein müssen mit einem Evakuierungsplan, dass es im Vorfeld zu wenig Trainingsmaßnahmen für solche Fälle gegeben hätte und dass die Kommunikation vor Ort auch zu schlecht war. Und das Echo auf diese Kritik an der Feuerwehr, die ist jetzt sehr gespalten tatsächlich, auch unter den Überlebenden und Angehörigen, die schon gestern einen Blick in den Bericht werfen konnten. Denn es waren ja eben auch die Feuerwehrleute, und das haben wir auch vor Ort gesehen, die wirklich in der Nacht den ganzen Tag noch heldenhaft und bis zur Erschöpfung und unter Einsatz ihres eigenen Lebens Menschen aus dem Hochhaus herausgeholt haben. Und auch Angehörige fragen jetzt, wieso bekommt die Feuerwehr die große Schuld? Zäumt man da nicht das Pferd von hinten auf? Sollte man nicht zuerst jene beschuldigen, die verantwortlich sind, dass diese Außenfassade überhaupt angebracht wurde, die so entflammbar war? Aber das ist eben erst Teil der zweiten Phase der Untersuchung, die nämlich im Januar in die zweite Phase geht und dann wohl noch einmal 1 bis 2 Jahre dauern wird.
Sie selbst haben die Unglücksstelle seit 2017 ja mehrmals wieder besucht. Was haben Sie denn da von den Menschen erfahren? Wie zufrieden sind die denn mit der Aufarbeitung seither?
Ja, von Tag 1 eigentlich haben die Menschen sich da weiter missachtet gefühlt. Also gleich am Morgen, am Tag des Brandes noch, hat man von den Behörden, von Offiziellen wenig gesehen. Das hat sich dann immer weiter so fortgesetzt. Es begann damit, dass Theresa May, damals Premierministerin, sich nicht mit Angehörigen traf, vor denen fast weggelaufen ist und sie dann ein fatales Versprechen gemacht hat und ein illusorisches Versprechen. Sie hat gesagt, dass innerhalb von 3 Wochen alle Familien ein neues permanentes Zuhause bekommen würden. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Es sind immer noch 8 Familien in Hotels beziehungsweise in temporären Unterkünften. Und es ist auch immer noch so, dass an Hochhäusern im ganzen Land so eine leicht entflammbare Außenfassade eben installiert ist. Also da ist immer noch sehr viel zu tun. Und am Kern der Sache, an dieser sozialen Ungleichheit, am sozialen Wohnungsbau, an mangelnden Investitionen, da hat sich auch nicht wirklich etwas verändert.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Aufarbeitung läuft noch. Im Januar geht sie in die 2. Phase. Premierminister Boris Johnson, der hat jetzt für heute ein Statement angekündigt. Was erwarten denn die Opfer und die Angehörigen eigentlich von ihm und von der Politik?
Ja, aus diesem Statement von Boris Johnson sind bereits ein paar Kernsätze bekannt. Er wird wohl sagen, dass die Welt endlich die Wahrheit hören wird über das, was geschehen ist, und dass er hofft, dass die Menschen ein wenig Trost wenigstens durch diese Wahrheit bekommen. Und er wird diese Rede im Parlament halten. Dort gibt es ab 11 Uhr deutscher Zeit eine Debatte zum Thema, die sich eben mit dem Bericht befassen wird. Das wird einerseits sicher wohltuend sein für die Angehörigen und Überlebenden, denn viele hatten befürchtet, dass dieser Termin des Berichtes eigentlich vom Brexit, der ja am 31.10. eigentlich stattfinden sollte, überschattet werden würde. Das ist nun nicht der Fall. Das Thema steht jetzt endlich mal wieder im Mittelpunkt. Aber Tatsache ist aus meiner Sicht auch, dass kaum etwas, was die Regierung, was Johnson sagen kann, die große Verbitterung und auch die Ungeduld der Menschen lindern wird von Grenfell. Denn die wollen endlich, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird, auch strafrechtlich. Und vor allem jemand, der eben für diese entflammbare Außenfassade und für den mangelnden Brandschutz verantwortlich sei. Und 100 von den Angehörigen haben auch Klage in den USA eingereicht, unter anderem gegen die Firma, die diese Außenfassade auf den Markt gebracht hat.
Danke, Mareike Aden, die für uns die Aufarbeitung des Brandunglücks des Londoner Grenfell Towers zusammenfasste. Der türkische Staatspräsident Erdogan steht innenpolitisch unter Druck wegen der rund 3 Millionen Flüchtlinge, die aktuell in der Türkei leben. Erdogan macht sie für die politischen Niederlagen seiner Partei AKP mitverantwortlich, zum Beispiel für die im Juni verlorene Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Seither hat Erdogan seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik verschärft. Am liebsten will er die Syrer abschieben und zum Teil macht er das trotz des anhaltenden Krieges auch. Wenigstens will er sie aber aus Istanbul vertreiben, wo schätzungsweise 300.000 Syrer leben. Für diese Menschen läuft heute eine Frist ab. Sie sollen Istanbul verlassen und in die türkischen Provinzen zurückkehren, in denen sie sich ursprünglich registriert hatten. Christian Buttgereit berichtet.
Mohammed ist 28 und lebt seit 5 Jahren am äußersten Stadtrand von Istanbul. Er hat 2 Probleme, wie er sagt.
I have 2 problems.
Ich arbeite ohne Arbeitserlaubnis und Sozialversicherung und ich müsste eigentlich in Adana sein und nicht in Istanbul.
I have to be in Adana, not in Istanbul. If I go to Adana,
aber in Adana müsste ich noch länger arbeiten für weniger Geld, wenn ich denn überhaupt einen Job bekäme. Ich müsste ganz von vorn anfangen.
And I have to start again.
Ziad Kayata von der Organisation für die Würde der syrischen Bürger, SACD, kennt zahlreiche Fälle wie Mohammed.
It is a problem for these people because
das ist ein großes Problem für viele Leute. Als sie in die Türkei kamen, wollten sie einen legalen Status haben. Aber das war in vielen Städten gar nicht möglich. Und die meisten Jobs gibt es nun mal in großen Städten wie Istanbul oder Ankara. Nur wenige Istanbuler Syrer sind in die Provinzen zurückgegangen, in denen sie registriert wurden. Das türkische Innenministerium spricht von 35.000, also etwa einem Zehntel. Keine Zahlen liegen vor, wie viele Flüchtlinge ohne gültige Aufenthaltspapiere in die umkämpfte syrische Provinz Idlib gebracht wurden. Amnesty International spricht von zahlreichen Fällen zwangsweiser Deportation. Wer allerdings sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, darf bleiben. Mohammed hatte seinen Chef darum gebeten, ihn und die anderen 20 illegal beschäftigten Syrer ordnungsgemäß anzumelden. Doch der weigert sich. Stattdessen Besuch von der Polizei am Arbeitsplatz. Vor 3 Wochen kam die Polizei und fragte nach Arbeitsgenehmigungen, Sozialversicherung und wie viele Syrer hier arbeiten. Und dann sagten sie, sie würden wiederkommen. Nach dem 30. Oktober wollten sie niemanden mehr ohne Arbeitserlaubnis antreffen. Mohammed will trotzdem weiterarbeiten, obwohl er Angst habe, wie er sagt. Vielleicht schicken sie mich dann nach Adana oder sie entziehen uns den Schutzstatus und bringen uns alle zusammen in die Sicherheitszone. Die sogenannte Sicherheitszone will die türkische Regierung in dem Gebiet einrichten, das sie seit ihrer Invasion in Nordsyrien Anfang Oktober kontrolliert. Staatspräsident Erdogan hatte angekündigt, dort 1 bis 2 Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Für Ziad Kayata von der Organisation für die Würde der syrischen Bürger, SACD, käme das einer erneuten Vertreibung gleich.
This safe zone is not their origin place of residence.
Die Sicherheitszone ist nicht ihre Heimat. Wenn ich zurückgehen würde, würde ich dorthin wollen, wo ich vorher gewohnt habe. Alles andere wäre eine zwangsweise Umsiedlung. So wie jeder andere Flüchtling weiß auch Mohammed nicht, was nach dem Stichtag 30. Oktober passiert. In die sogenannte Sicherheitszone zu gehen, kann er sich jedenfalls nicht vorstellen. Es mag Leute geben, die dorthin wollen, weil sie dort vorher gewohnt haben und deren Familien dort sind. Aber ich habe dort niemanden. Es wäre ein fremdes Land für mich. Die Sicherheitszone ist gut für die türkische Regierung, aber nicht für uns. Mohammed will vorerst weiterarbeiten und Geld sparen, um die Türkei Richtung Europa verlassen zu können. Am liebsten mit einem Studentenvisum. Klappt das nicht, so sagt der 28-Jährige, müsse er sich wohl oder übel einem Schlepper anvertrauen, der ihn aus der Türkei bringt. Eine andere Möglichkeit, Erdogan macht seine Drohung wahr und schickt tatsächlich massenweise Flüchtlinge nach Europa und Mohammed ist einer von ihnen. Ihm soll es recht sein.
Aus Istanbul berichtete Christian Buttgereit über syrische Flüchtlinge, die bis heute die Stadt verlassen sollen. Was in Bayern die CSU ist, das ist in Südtirol die SVP, die Südtiroler Volkspartei. Eine Partei also, die innerhalb Italiens nur in Südtirol antritt und sich vor allem für die deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit einsetzt. Ihr oberstes Ziel, die politische Verteidigung und Ausweitung der Südtiroler Autonomie. Das ist zugleich der Grund, warum viele Italiener aus anderen Regionen im Land Südtirol eher meiden. Sie fühlen sich dort politisch wegen der starken SVP nicht vertreten. Seit einem Jahr aber, seit den Landtagswahlen 2018, muss die SVP mit einem Koalitionspartner regieren und zwar mit einem, der in ganz Italien immer mehr Wähler hinter sich vereint, mit der rechten Lega-Partei. Kirsten Hausen hat eine Südtiroler Lega-Wählerin getroffen.
Eine typisch italienische Bar im Don Bosco-Viertel von Bozen. In einer Ecke die Spielautomaten, in der anderen der Fernseher. Die wenigen runden Tische mit Papierdecken sind nicht besetzt. Man steht lieber am Banco, dem großen Tresen, trinkt seinen Kaffee im Stehen. So wie Maria Teresa, deren Eltern aus Kalabrien nach Südtirol kamen und nach der Pensionierung wieder dorthin zurückgekehrt sind. Maria Teresa hat 22 Jahre lang der Liebe wegen in der Nähe von Reggio Calabria gelebt. Nach der Scheidung ist sie wieder in ihre Geburtsstadt gezogen. Warum? Ein Schulterzucken.
Hier gibt es Arbeit, Sauberkeit und Ordnung.
Die Arbeitslosigkeit bewegt sich in Südtirol seit Jahren um die 3%-Marke. Kein Vergleich zum Rest Italiens. Maria Teresa rät ihren arbeitssuchenden Verwandten in Kalabrien daher auch, nach Südtirol zu kommen. Arbeit gebe es hier genug. Der Einwand sei dann meist, sie könnten kein Deutsch. Doch den wischt die 56-jährige Schneiderin beiseite.
Ich selbst spreche nur wenig Deutsch, fast gar kein Deutsch. Aber man kommt ja auch ohne Deutsch zurecht. Allerdings haben viele deutschsprachige Einwohner Mühe mit dem Italienischen. Und das macht mich manchmal wütend. Ich meine, wenn ich Deutsch lernen will, dann kann ich das tun, aber ich will nicht dazu gezwungen werden.
Bei der Landtagswahl 2018 hat Maria Theresa für die Lega gestimmt. Das hätten ihre Verwandten im Süden nicht verstanden. Aber die Lega in Südtirol sei eine andere als die Lega auf nationaler Ebene, ist Maria Theresa überzeugt. Und Massimo Bessone, einer der vier Kandidatinnen und Kandidaten der Lega, die den Einzug in den Landtag schafften, bestätigt das.
Essere Legista.
Wenn wir hier in Südtirol Ja sagen würden zur Sezession, dann wären die Italiener, die hier leben und die ich vertrete, nicht sehr glücklich. Sie fühlen sich sowieso schon unerwünscht und an den Rand gedrängt. Und wenn sie dann auch noch den Schutz aus Rom verlieren würden, dann hätten sie das Gefühl, von hier weggehen zu müssen.
Das Autonomiestatut Südtirols stellt der vor einem Jahr gewählte Landrat nicht in Frage.
Mehr Autonomie ist mir auch recht. Wenn man Kompetenzen vor Ort lässt und dezentralisiert, kann man viel besser arbeiten. Aber dabei darf keine Sprachgruppe zurückbleiben. Mit einem italienischen Nachnamen kommst du nicht so leicht an die Spitze eines Unternehmens hier in Südtirol oder machst Karriere. Da musst du schon besonders gut sein.
Massimo Bessone, der mit einer deutschsprachigen Lehrerin verheiratet ist, hat seinen Sohn ermuntert, sich bei der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung für Deutsch zu entscheiden, der besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt wegen. Doch die Wut der italienischsprachigen Bevölkerung Südtirols richtet sich oftmals gar nicht gegen die deutsche Sprachgruppe, sondern gegen die Zuwanderer aus Südamerika, Asien und Afrika. Und beim Thema Zuwanderung ist die Lega in ihrem Element.
Wenn du massenhaft Leute aufnimmst, ihnen aber keine Arbeit gibst, keine Zukunft, dann werden sie kriminell. In den Städten ist das Problem der Zuwanderung stärker zu spüren als auf dem Land.
Und in den Städten Bozen, Meran und Brixen lebt die große Mehrheit der italienischsprachigen Bevölkerung Südtirols.
Aber das verstehen auch immer mehr deutschsprachige Südtiroler und auch die SVP, die das Thema vorher vernachlässigt hat.
So hat die Lega mit dem Thema auch innerhalb der deutschen Sprachgruppe punkten können.
Man hat ja keine Ruhe mehr von diesen Ausländern.
Sagt beispielsweise dieser Mann um die 50, der nahe des historischen Zentrums von Bozen wohnt.
Ja, die Konflikte sind jetzt mit den anderen hier, logisch, ne? Und die Kriminalität, was die gebracht haben, ne? Und nicht nur in der Stadt hier, sondern auch in den Tälern, ne? Schlägereien noch und nöcher, ne? Alle Freitags, Samstags gibt es Schlägereien unter Jugendlichen, ne? Die Kinder von den Ausländern kämen nicht recht den Alkohol, wenn die zwei Bier trinken, dann spinnen sie schon. Dann fangen die Schlägereien mit unseren Jugendlichen an.
Hat sich die SVP vielleicht auch deshalb für die Lega als Regierungspartner entschieden, weil sie so einen schärferen Kurs beim Thema Zuwanderung rechtfertigen kann? Fakt ist, dass die SVP sich noch nie so weit nach rechts bewegt hat wie 2018. Massimo Bessone hält SVP und Lega für politisch gar nicht so weit auseinander.
Die Lega ist politisch der SVP sehr nah. Die SVP ist konservativ und die Lega auch. Deshalb sind wir ideale Partner. Wenn wir es schaffen, nicht untereinander zu streiten und langsam unsere Themen einzubringen, dann können wir ein dauerhafter Partner der SVP werden.
Er gibt aber auch zu, dass strategische Aspekte eine Rolle gespielt haben.
Zum Zeitpunkt der Regierungsbildung hier in Südtirol war glücklicherweise die Lega an der Regierung in Rom und für die SVP war es von Nutzen, einen Partner zu haben, der auch in Rom über Minister und politische Schwergewichte verfügt. Auch deshalb sind wir ausgewählt worden.
Kirsten Hausen berichtete über die Koalition aus Südtiroler Volkspartei und der rechten Lega in Italien. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie noch gut durch den Tag.